Vielen Dank, Martin. Es ist eine Ehre, das Wort Gottes von hier aus zu verkündigen. Gott ist so gut, er hat ja so wunderbare Sachen, Dinge getan, und wir haben jeden Grund, Gott zu danken, aber wurde gebeten, dass ich auch ein bisschen über unsere Missionstätigkeiten in Indien dann berichten. Das werde ich tun. Unser letzter Besuch war nicht so, es war gut, aber gebunden mit verschiedenen Hindernissen. Ist jemand, der auch mal ganz laut sagen kann, ja, in meinem Leben habe ich überhaupt kein Hindernis, überhaupt kein Problem, wunschlos glücklich, dann würde ich Sie begleiten, rauszugehen und diese gute Nachricht alle Menschen sagen, damit viele Leute dann Anhänger dann werden können. Solche Personen gibt es nicht, inklusive Paul Sundara. Ich glaube nicht. Denn wenn das der Fall gewesen wäre, hätte Gott uns schon befördert, nach oben bei ihm zu wohnen. Nein, weil die Bibel sagt uns, in dieser Welt habt ihr, ihr habt das gesagt, okay? In der Welt gibt es Sorgen. Aber damit, Gott hat nicht so ein Punkt dann gesetzt, damit dann Hoffnungslosigkeit da herrscht. Wir werden dann so weiterleben, ohne Hoffnung, ohne irgendwelche Zukunft. Nein, wir haben einen lebendigen Gott, er kennt uns letztendlich, er ist doch unser Schöpfer. Und er hat ja uns nach seinen Ebenbildern geschaffen. Und wir leben auf dieser Erde, weil er uns vorbestimmt hat. Weil er uns vorbestimmt hat, ich glaube fest dran, dass er um uns sehr besorgt ist. Manchmal sehr, sehr, sehr besorgt ist, weil oft erkennen wir, dass wir Gottes Plan für unser Leben dann verfehlt haben, wie Adam und Eva. Und ab und zu mal, dann stehen wir gerade, dann wollten wir dann mal wissen, Gott, wie lange es gehen soll, was ich tun soll. Und, aber oft ist nicht der Fall. Also, Gott hat uns berufen, als Missionare in Indien zu dienen. Es ist nicht leicht, aber weil das Gottes Berufung ist auf unser Leben, wir genießen das. Wir haben viel Spaß dran. Und wir haben auch immer wieder mal berichtet, unsere Erfolge, unsere Schwierigkeiten, unsere Hindernisse. Also letztes Jahr, als wir in Indien waren, war das auch gefüllt mit Hindernissen. Ihr wisst schon, dass unsere Regierung, jetzige Regierung, von der fundamentalistischen hinduistischen Partei geleitet wird. Also, ich habe nicht gegen Hindus oder Hinduismus, nein. Hindus sind Leute, die Gott lieben in einer anderen Art und Weise. Wir haben ein einziges Gott, aber die haben viele Götter, okay. Aber bis jetzt war das so, dass sie auch Respekt gezeigt haben, auch gegenüber Christen, gegenüber Muslim, gegenüber anderes denkende Leute. Da war kein Problem. Ich wiederhole das, ich habe mal schon mal gesagt, während meiner Schulzeit, 5 Jahre lang, die besten Freunde von mir waren eine Muslim, Abdul Basha, bester Freund von mir, ich ein Christ und noch ein Brahmane, Nataraj, und noch ein Hindu, der Jairam hieß, und ein Katholik, der Josef hieß. Also, wir sind ja ein gutes Gemisch. Und wir hatten kein Problem gehabt. Wir sind miteinander dann fröhlich dann unterwegs, wir haben gespielt, wir haben auch gelernt, wir haben auch gegenseitiger Besuch abgestattet und der, der kein Fleisch, Schweinefleisch essen wollte, hat auch nicht gegessen. Der Rindfleisch nicht essen wollte, hat auch kein Rindfleisch gegessen. Und die, unsere Mütter haben nicht gezwungen, die haben etwas Neutrales gekocht. Da war ein friedliches Miteinander. So war das auch. Bis auf dem Datum, wo jetzt diese Partei am Markt gekommen ist. Diese Partei, was regiert, ich habe überlegt, ob ich das aufnehmen soll oder nicht. Nein, das ist doch in der Öffentlichkeit, wird viel darüber gesprochen. Zweite deutsche Fernsehen hat eine Serie von Informationen als Dokumente dann weitergegeben. Und da drin steht alles mit Nachweis und so weiter. Deshalb zögere ich mich nicht. Und jetzt ist diese Ruhe, diese Zufriedenheit, dieser friedliche Leben ist total durcheinander geworden, weil Fundamentalismus regiert jetzt. Indien soll für Hindus da sein. Hindustan, es ist Land für Hindus. Anders denkende Leute sollen nicht mehr in Indien leben. Das hat der Vizepräsident von dieser Regierung schon geäußert. Also die islamglaubenden Menschen sollen nach Arabien gehen, Christen sollen nach Amerika gehen, also so war seine Rede. Und unter diesem Motto und unter dieser Leitung leidet unser Land zurzeit. In 9 von den 32 Bundesländern in Indien, 9 Bundesländer haben sogenannte Anti-Konversion-Gesetz verabschiedet. Das heißt, wir dürfen, obwohl unser Grundgesetz uns bewährt, dass wir in Freiheit darüber sprechen konnten, worüber wir glauben, und auch proklamieren konnten, andere Menschen auch mal überzeugt und sagen konnten. Aber jetzt ist es verboten in diesen 9 Bundesländern. Wenn jemand behauptet, dass da gibt's eine Hölle und einen Himmel, das ist ja Grund genug, verhaftet zu werden. Das ist christliche Lehre, sagt man ja. Setzt man Menschen unter Zwang, unter Druck, damit sie auch glauben sollen, was sie dann zu sagen haben. So weit ist gegangen. Und wir dürfen nicht sagen, Gott ist allmächtig. Die haben ja keinen einzigen Gott. Die haben ja viele Götter. Deshalb, das ist auch eine falsche Aussage. Und wenn jemand in der Schule dann ein Zeugnis gibt, dann ist auch Grund genug, als Schritt jemanden zu beeinflussen, zu unter Druck zu setzen. Okay, kurz befasst, existiert ja Anti-Konversions-Gesetz. In Englisch heißt es Anti-Conversion Bill. Und in unserem Bundesland, in Karnataka, wo wir zu Hause sind, das ist ja in den beiden Gremien in der Regierung verabschiedet worden. Jetzt wartet man auf der höchste Gericht, dass es als Gesetz dann verabschiedet. Wir beten dafür, dass es nicht als Gesetz verabschiedet wird. Aber inzwischen praktiziert man das. Also zum Beispiel, jetzt haben die Leute das Recht bekommen, wenn ich jemanden mal von meiner Glaube über Jesus erzähle, der nicht Christ ist, dann hat jeder Nachbar das Recht, bei der Polizei eine Anzeige zu erstatten. Und da wird auch ohne Grund, also solche Äußerungen, solche Gespräche als gegen unsere Landen gestempelt, und dann dafür gibt es auch Strafen. Also das heißt, alles, was wir machen, ist von Christi in Indien, ist illegal. Und besonders, weil ich die deutsche Staatsangehörigkeit habe, niemand sieht das in Indien aus, aber es ist grundsätzlich verboten zu missionieren. Aber Gott hat uns berufen, Gott wird auch uns Beistand leisten. Und letztendlich wollten wir doch seinen Ruf nachgehen. Okay, was hat das als praktische Wirkung in unserer Mission. Wir haben drei Kinderheime und in dieser Kinderheime dürfen wir nicht christliche Gebet veranstalten, weil da gibt es auch anderes glaubende Kinder. Und das ist ja jetzt offiziell. Wir dürfen in unserem Kinderheim keinen Gottesdienst halten, weil dadurch zwingen wir andersdenkende Kinder daran teilzunehmen. Das ist ja Grund genug, das nennt sich als Zwangskonvertierung. In Englisch gibt es auch ein Wort, die haben dann definiert, Allurement, heißt das, Lockmittel. Also ich habe keine richtige Übersetzung. Wenn ich eine Tasse Tee gebe, ein junger Mensch, der Fußball spielt und dann eine Kekse anbiete und dann danach, wenn ich erzähle, was ich glaube, das ist ja Grund genug, ich habe diese Menschen unter Zwang gesetzt. Ja, so weit ist gekommen. Okay? Und was für eine Wirkung das hat. Menschen in Indien, besonders in abgelegenen Orten, in den Dörfern, haben Angst jetzt, zu unserem Gottesdienst zu kommen. Angst, in unser Gebet teilzunehmen. Viele wurden dann aus einem kleinen Gebetskreis, wo die zu Hause dann gebetet haben, 20, 25 Leute, diese fanatischen Hindus kommen und dann ziehen sie raus und schlagen sie zusammen. Solche Hütten werden auch niedergeschlagen. Das passiert ja auf täglichen Basis. Wie viele Pastoren sind ermordet worden? Bis jetzt, in den vergangenen 2 Jahren, sind 300 Kirchen vernichtet oder niedergebrannt. Und die Regierung schaut zu. Und manchmal unterstützt auch solche Aktionen. Und das ist nicht meine Ausrede, sondern kann man auch in dieser zweite deutsche Fernsehen-Dokumentation dann mal nachschauen. Das ist die jetzige Lage, wie lange es gehen soll. Und dann die ganze Wahlen, die stattfanden in der Vergangenheit, gefälscht worden mit hinterlistigen Tricks. Richter wurden abgekauft oder unter Zwang gesetzt, dass die richtige Rechtsprechung nicht ausüben sollen. Alle höheren Beamten in der Regierung wurden dann bedroht oder bestochen, damit die auch gegen Christen dann stehen werden. Das alles auf der Tagesordnung in Indien. Aber ich glaube fest dran, wir brauchen nicht zu befürchten. Letztendlich, die Bibel lehrt uns, dass alles wird kommen. Es ist gekommen. In den letzten Tagen werden dann sowas stattfinden. Und wir sollen nicht Angst haben, weil Jesus kommt bald zurück. Halleluja. Und diese Nachrichtbotschaft gilt auch uns hier in Deutschland. Ich stelle fest, dass auch die ähnliche Situation hier herrscht. Nicht wie in Indien, sondern auch andere Art und Weise. Und deshalb müssen wir auch mal jetzt vorsichtig sein und erkennen, dass Jesus kommt bald wieder. Und dann nicht mal so ruhig schauen, angucken, sondern auch das, was wir machen sollen, dann wirklich tun. Nämlich Gebet, Fürbitte für solche Länder. Und dann auch nochmal Gedanken machen, wie stehe ich damit? Wie gehe ich um mit dieser Zeit, was ich bekommen habe? Ich habe die Möglichkeit, ohne Sorge, ohne verfolgt zu werden, jeden Sonntag anzubeten und so meine Glaube praktizieren im Gebet, auch das Wort Gottes hören und dann friedlich nach Hause gehen. Es wird auch sehr bald alles ändern. In einigen europäischen Ländern hat sich so geändert. In Amerika darf man mit dieser Lied Hare Rama, Hare Krishna und dann tanzen auf der Straße in die Ecke, aber da wird ja auch nicht getan. Aber wenn jemand, ein gläubiger Christ in bestimmten Bundesländern in Amerika, ein Mikrofon oder ein Megafon nimmt und dann sagt, Jesus hat mich geheilt und komm, glaub, dass Jesus ist auch bereit, dich zu heilen, dann werden sie verhaftet in manchen Bundesländern in Amerika. Und da muss man eine Genehmigung dann bekommen. Deshalb eine Warnung, wie gehen wir mit unserem Glaube? Wie gehen wir mit der kostbaren Zeit, was Gott uns gegeben hat? Das ist ja eigentlich der Gedanke, dass wir haben sollen. Trotz dieser Hindernisse, wir machen weiter. Anfang März werden wir zurückkehren. Bitte betet für uns, betet für auch andere Organisationen, Missionare. Immer wieder sage ich, ich danke Deutschland für drei verschiedene Dinge. Erstens, dass Martin Luther uns ermöglicht hat, das Wort Gottes in unserer Sprache lesen zu können. Zweitens, ich besonders als aus Südindien und auch als tamilsprachender Mensch, ich danke Deutschland, weil ein deutscher Missionar aus Pulsnitz, nicht weit weg von hier, als Missionar, ein Linguistikprofessor nach Indien gegangen ist, als er 24 Jahre alt war. Er hat ja Zeit genommen, die Sprache gelernt, und er hat ja unsere Bibel in tamilische Sprache übersetzt, was heutzutage gilt als die richtige Übersetzung. Dafür danke ich Gott, Deutschland. Und der dritte Missionar, der nach Südindien gegangen ist, hat ja die Sprache gelernt in einer anderen Sprache als Missionar. Und er hat ja ein Wörterbuch für ein südindischer Bundesstaat, Karnataka, ein Wörterbuch entworfen. Das gilt heute noch als authentisches Wörterbuch. Also ich danke Gott. Die haben so viel Mühe gegeben, die haben die kostbare Zeit dazu verwendet, damit wir auch Jesus dann empfangen können. So, jetzt habe ich eine Herausforderung. Was machen wir, du und ich, heute? So eine schöne Kirche, alle Möglichkeiten. Und wir haben jede Menge Bibel in unseren Händen. Die Möglichkeit, das Wort Gottes zu proklamieren, ob wir das tun oder nicht. Ich habe keine Antwort. Aber das ist nicht mein Predigt. Aber ich werde jetzt mal zu meinem Predigt gehen. Wir haben dann in den letzten zwei Wochen dann mal gehört über das Alte Testament, ein ganz, ganz kräftiges Wort, was Hagar miterlebt hat. Und darüber werde ich auch heute predigen. Vater, segne uns. Gib uns Weisheit, gib mir Weisheit, Erkenntnis. Geist Gottes, leite mich, das zu sprechen, was du dann vorgenommen hast. Gib uns allen gehorsame Herz, das, was du sprichst, anzunehmen, umsetzen und Ehre dir allein geben. In Jesu Namen. Amen. Ich habe wieder 1. Mose 6. Kapitel. Und letzte Woche Ebi hat gepredigt, davor hat Pastor Slavisa darüber gepredigt. Das ging über diese Sklavin, ein Magd, Hagar. Und wir wissen, wir haben ja ausführlich darüber gelesen. Und die wird gegeben als eine Ersatzfrau, weil Sarai konnte kein Kind gebären. Abraham hat auch akzeptiert, für damalige Zeit war das ja möglich. Aber jetzt ist das ja strikt verboten, nebenbei gemerkt. Okay, und da taucht ja Probleme. Jetzt, Sarai empfindet, dass Hagar ist ja wie ein Störfried in diesem Leben da. Und deshalb sorgt dafür, dass Hagar verschwindet. Und durch die harte Art und Weise, wie sie gehandelt wurde. Und da Hagar flieht, ohne zu wissen, wo sie hingehen soll. Und da ist sie in der Wüste allein gelassen und ohne Hoffnung. Da begegnet Gott Hagar. Da lesen wir in Vers 11, da ist alleine und dann verzweifelt und die schreit, verzweifelt. Und der 8. Vers sagt er, und Gott fragte sie, Hagar, Sklavin Sarais, wo kommst du her und wo willst du hin? Als ich das gelesen habe, dachte ich, weiß Gott nicht, wer Hagar ist? Weiß er nicht, warum er sie geflohen ist? weiß ganz genau. Manchmal taucht auch solche Gedanken in mir, in uns auch. Weiß Gott nicht, was für eine Situation ich durchmache? Hoffnungslosigkeit? Ihr Lieben, Gott weiß ganz genau, aber Gott möchte einen Gesprächspartner haben. Dazu hat er uns geschaffen. Er will mit uns reden. Aus unserem Munde will er hören, was für Probleme wir durchgehen. Weil das ist auch der allmächtige Gott als unser Vater. Sein ganzes, mit ganzem Herzen erwartet darauf, dass wir mit ihm reden. Wir haben letzte Woche gehört, Agar hat gesagt, Gott, der sieht, mich sieht. Aber heute möchte ich sagen, ein Gott, der redet. Halleluja. Es ist nicht wie die Götter, die dann in Indien dann verschlossen hinter Gitter und so weiter, dass sie nicht mehr wegfliehen, aber reden gar nicht, schauen nicht, hören nicht. Aber unser Gott redet mit uns. Das ist das Besondere, was wir haben als Nachfolger Jesu Christi, die in diese Gunst gekommen waren, dass Jesus Christus auf dem Kreuz für unsere Sünden, unsere Missetaten gestorben ist, die Strafe auf sich genommen und hat ermöglicht, dass wir mit ihm reden sollen, mit allmächtigen Gott, damit wir seinen Günstenden empfangen, in Besitz nehmen, ein siegreiches Leben auf dieser Erde leben sollen. Das ist Gottes Absichten und Wünsche. Gott, der redet. Jetzt fragt Gott Hagar, Sklavin, Sarais, wo kommst du her und wo willst du hin? Da gibt es auch mehrere Stellen in der Bibel, wo Gott wirklich will, dass man redet mit dir, mit Jakob. Wie heißt du? Weiß Gott nicht, dass er ein Verräter war? Nein, aber er wollte, dass er das bekennt. Danach verändert er seinen Namen, Esau. Und so will heute auch Gott mit uns reden. Und dann Hagar antwortet, ich bin meine Herrin. Davon gelaufen, erwidert sie. Und Gott sagt jetzt, geh zu deiner Herrin zurück und ertrage ihre harte Behandlung. Demütige dich unter deinen Herren. Ja, das hat wahrscheinlich Hagar nicht erwartet. Der hat wahrscheinlich mal erwartet, dass da Abraham kommen soll und wieder mitnehmen soll. Oder dass sie dann irgendjemand begehen wird, der auch mal Hoffnung schenkte. Nein, Gott sagt, geh zurück und demütige dich unter der Leitung von deiner Herren. Und da wissen wir schon, da rief Hagar aus, ich bin tatsächlich dem begegnet, der mich sieht. Darum nannte sie den Herrn, der mit ihr gesprochen hatte, du bist der Gott, der mich sieht. Halleluja. So der Gott, der sieht, Gott, der redet mit uns. Aber Gott redet ja das Gegenteil, was Hagar erwartet hatte. Ich bin ja gewiss, Gottes Wege sind ganz anders als unsere Erwartung. Oft erwarten wir, dass Gott soll so und so mit mir reden. Das und dies muss er machen nach meinem Willen. Aber Vater unser, bekennen wir immer, lass dein Wille geschehen. Halleluja. Das ist auch Gott. Er will seine Wille in unserem Leben durchsetzen. Seine Wille, seine Wege sind ja besonders. Weil ich lese auch in Jesaja 55, 8. Vers, er sagt, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und meine Wege sind nicht eure Wege. Denn wie der Himmel die Erde überragt, so sind auch meine Wege viel höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Gottes Gedanken sind immer wunderbar für uns und seine Gedanken sind vollkommen segensreich. Er wird auch reden. Wenn wir reden, dann redet er. Wie können wir dann reden? Statt verzweifeln, sagen Gott, ich gehe durch so eine Situation. Gott hat gesagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Das ist alles für uns. Für Allah war das eine Reise. Reise in die Ungewissheit. Reise in die Hoffnungslosigkeit. Es kann auch alles passieren. Ihr Lieben, als ich dann mal gesessen und gebetet habe, Gott hat auch gesagt, Jahr 2023 ist eine Reise. Halleluja. Ja, 22 war eine Reise. Ich weiß nicht, was für eine Reise ihr durchgemacht habt. Also, natürlich mit Hindernissen, Krankheiten, Verlassenheit, alleingelassen worden. Ja, genauso ist auch eine Reise dieses Jahr, 2023. Aber eins will Gott tun. Er will reden. Er sieht uns und er möchte, dass wir auch mal zu ihm reden. Kommunikation. Also alle Leute, die mal in der Schule lernen irgendwann mal über Kommunikation. Kommunikation ist nicht einseitige Rede. Kommunikation ist gegenseitig. Dadurch verstehen wir miteinander, verstehen wir untereinander und auch äußern wir, was eigentlich in unseren Herzen dann fühlen. Das ist ja richtige Kommunikation. Unser Gott ist ein kommunizierender Gott. Und das will er immer wieder dann von uns haben. Heutzutage diese Kommunikation ist ja sehr rar geworden. Ja, auch im Gebet. Gebet ist eine Kommunikation. Anbetung ist eine Kommunikation. Jetzt kommuniziert Gott mit uns. Aber wie oft benutzen wir diese Gebetszeit als Kommunikation mit Gott? Oder ist das eine Einkaufsliste, was wir bei Aldi machen? Oder okay, ich kaufe meistens bei Aldi oder Lidl, dann immer eine lange Liste, 500 Butter. Und dann Christi sagt immer, Kerrygold Butter. Und inzwischen vergesse ich. Also machen wir eine Einkaufsliste. Ja? Und manchmal ist unser Gebet auch eine Einkaufsliste. Ja? Nein, Gott will wirklich hören. Mein Kind, wie geht's dir? Hast du gut geschlafen? Wenn wir gut geschlafen haben, frühmorgens stehen wir auf und sagen, Gott, danke. Ich bin gut geschlafen, ohne Tablette. Manche Leute wollen auch mal ihren Schlaf dann ein bisschen unterstützen mit Alkohol oder irgendwas. Aber das ist nicht Gottes Wege. Aber wenn wir mit ihm reden, der gibt ja, denn wem gibt er dann ruhigen Schlaf? Deine Kinder, seine Kinder. Also eine Kommunikation, also Gebet ist eine Möglichkeit, wo wir kommunizieren, auf persönlichen Basis. Da, wo kein persönliches Gebet stattfindet, das ist ja leer, wie wir wüssten, da kann ja auch Gott nicht reden und dann wir bekommen auch nicht Gottes Gunst und Gottes Bewahrung. Da bin ich ja sicher. So, Jahr 2023 ist eine Reise, wir haben gerade angefangen. Wir werden sehr viele solche Situationen begegnen wie Hagar. Eins müssen wir ganz bewusst vorgehen. Gott sieht uns. Gott hört uns. Und Gott redet mit uns. Und er wird uns nicht allein lassen. Jesaja 40, 29. Vers sagt, der Erschöpften gibt er neue Kraft und die Schwachen macht er stark. Das ist unser Gott. Halleluja. Immer wieder mit ihm reden. Äußern, wie wir innerlich fühlen. Setzen wir unser Vertrauen auf Gott. Bewusst, dass er uns sieht und er kennt und kommt zu dem richtigen Moment, uns zu helfen. Das ist unser Gott. Der dritte Punkt ist, unser Gott hört uns. 1. Mose 21. Kapitel, da lesen wir wieder von Hagar. Da kommt eine Situation, die wird schwanger und Ismael ist ja geboren und dann Sarai ist auch schwanger, Isaac ist auch da. Da taucht ja wieder dieses Problem. Sarai sagt, Nachkommen einer Sklavin kann ja nicht unsere Erbe sein. So, schicke weg, fort, die missachtet mich und so weit. So, nach der Geburt von Isaac taucht wieder ein Problem. Mit einem großen Fest gefeiert, Sarai sagt zu Abraham danach, jag mir die Sklavin und ihren Sohn weg der Sohn dieser Sklavensohn nicht mit meinem Sohn das Erbe teilen, nicht mit Isaac, ganz strikt. Was kann dann Abraham machen? Armer Mann mit zwei Frauen. Und Abraham hat ja nachgegeben. Okay, Hagar ging weg und da verirrte er sich wieder in der Wüste mit dem Kind jetzt. Wüste von Beersheba. Und sie geht da weiter. Und da, was sehen wir? Gott kommt auch zu ihrer Rettung da. Und da sehen wir, dass Gott redet mit ihr wieder, weil er sagt zu ihr, ich habe den Schrei von den Jungen gehört. Und da redet er mit Hagar wieder und sagte, Hagar, fürchte dich nicht. Ich werde dein Nachkommen dann segnen. Ich werde dann aus ihm ein großes Volk machen. Und da, Gott hat auch geholfen. Und da hat Hagar erkannt und dann gesagt, Gott, der hört. Gott hört unsere Schreie, hört unsere Verzweiflungen. Er hört unsere unmögliche Haltung. Und alles, was uns durchgeht, Gott hört und er sieht, er will reden. Vorausgesetzt, dass wir mit ihm reden, dann kann Gott mit uns reden. Das sind zwei Dinge aus dem Leben von Hagar, das ich erkannt habe. Gott, der sieht, Gott, der hört und dann auch Gott, der redet. Und der nächste Punkt, was ich sagen will, ist, unser Gott, er ist ein Gott, der uns führt. Weil diese große Reise 2023, ohne Gottes Führung, werden wir nicht ans Ziel kommen. Werden wir nicht glücklich an dem Ziel kommen. Gott, der uns führt. Esaja 58. Kapitel, 11. Vers sagt, Gottes Verheißung ist, der Herr wird euch führen, auch in der Wüste werde ich euch versorgen. Ich gebe euch Gesundheit und Kraft. Ihr gleich einen gut bewässerten Garten und eine Quelle, die nie versiegt. Das hatte Gott auch Moses getan. Moses hat gesagt, wenn du nicht mit uns gehst, ich werde nicht gehen. Denn Gott sagt, ja, mein Gegenwart wird vorgehen. Ihr Lieben, heute habe ich erkannt, Gottes Gegenwart wird uns immer begleiten. Wir müssen sensibel werden. Unsere Antenne muss auch dazu abgestimmt sein. Dann können wir auch ringsherum sehen. Als Hagar verzweifelt worden war, sie schaute auf dem Kind, die hat ja so in eine Distanz dann gelegt. Und dann, sie wollte nicht mal dulden, zu sehen, wie der kleine Junge dann stirbt. Und Gott hat sie gesehen und kam zu ihrer Rettung. Und genauso wird auch Gott in unserem Leben, in diesem Jahr, in unserer Reise uns begleiten, weil er geht vor uns. Er bricht alle Hindernisse, damit wir siegreich durch diese Reise gehen können. Micha, 2. Kapitel 13. Ein Befreier geht euch voran, um euch den Weg aus der Gefangenschaft zu bahnen. Die Stadttore werdet ihr durchbrechen und in die Freiheit ziehen. Ich, der Herr, gehe als euer König an der Spitze. Also, Gott wird vor uns gehen. Alle Feinde wird er begegnen, damit wir heil ans Ziel kommen. Gott ist unser Wegbereiter. Er wird vor uns gehen und eine friedliche Wandel dann befähigen. Esaja 45,2 sagt uns, ich gehe vor dir her und räume dir alle Hindernisse aus dem Weg. Ich zertrümmere die bronzenen Stadttüre und zerbreche ihre eisernen Riegel. Wozu? Ja, wir haben auch in so einem Leben wie damals, Leben damals, verschiedene Hindernisse, in verschiedener Art und Weise. Wenn wir mal gerade dann eine Hindernis, eine Gegenwehr abwehren und dann da durchgehen, dann kommt der nächste. Ist das nicht wahr? Bisschen setzen, ach, jetzt habe ich ein bisschen Ruhe, dann taucht ja das zweite Problem. Aber nicht aufgeben. Gott ist mit uns, Gott wird auch uns leiten, Gott wird auch uns begleiten. Er wird vor uns gehen, einen Weg bereiten. Wozu? Jesaja 45, 3 sagt, die verborgenen Schätze und die versteckten Reichtümer gebe ich dir, daran sollst du erkennen, dass ich der Herr bin, der dich bei deinem Namen rief. Bei Hagar war das auch. Er sagt, Hagar, ich kenne dich. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Hat Gott uns mit unserem Namen berufen? In Jesaja reden wir, bevor wir ihn erkannt haben. Er hat uns namentlich genannt. Wo hat er uns erkannt? Im Mutterleibe schon. Das ist unser Gott. Wird er nicht uns begleiten? Wird er nicht alle Hindernisse überwinden? Wird er nicht dann uns Beistand leisten, damit wir mit Leichtigkeit durchwandern werden und dann ihr Ziel kommen werden? Die versteckte Schätze, was Gott für uns als Verheißungen dann Wohlwollen dann vorbereitet hat, zu empfangen. Dann redet er Gott weiterhin. Er wird uns unterweisen, also Volk Zion, damals haben gelitten. Ich habe keine Zeit, diese Bibelstellen ausführlich mal durchzugehen. Da haben gelitten, obwohl die wussten, dass der Gott dann sie ins Ufer bringen kann und dann auch alle Feinde dann überwinden kann. Aber die haben immer wieder vergessen, Gott vergessen, haben ihre eigenen Dinge getan. Da redet Gott. Er wird uns unterweisen mit seinen eigenen Augen und uns leiten. Jesaja 30, 20 sagt, und lässt er auch schlimme Zeiten anbrechen, in denen Sorge und Leid euer tägliches Brot sind. So werdet ihr doch nicht umkommen. Der Herr wird euch nicht länger von euch verborgen halten, sondern er wird euch unterweisen mit eigenen Augen, werdet ihr ihn als euren Lehrer erkennen. Halleluja. Was für eine gute Botschaft ist, was für eine Verheißung das ist. Mit seinen eigenen Augen wird er uns leiten, bewahren, dahin hineinbringen. Ich habe dann auch mal so gelesen, an verschiedenen Stellen, ich sehe, dass Gott auch zu seinem Volk kam und seinen Dienern dann geholfen hat. Gott ist um uns besorgt. Er sucht, er geht hinterher, er will seine Hand ausstrecken, uns zu helfen. Hagar, die weggejagt wurde, Gott ist hinter ihr gegangen, sie begegnet. In Alten Testament, Elia, in Horeb, der hat dann so toll gebetet. Und dann Esther König, 19. Kapitel, da kommt eine Frau, Jezebel, die versucht ihn zu bedrohen. Und der hat Angst gekriegt. Jezebel schickte einen Boten zu Elia und ließ ihm ausrichten, dass sie ihn töten werde. Da packte Elia die Angst und er lief um sein Leben. Er versteckte sich in der Wüste unter einem Ginsterstrauch und wünschte sehr zu sterben. Sagte, es ist genug, Herr. Sagte, nimm mein Leben von mir. Ihr kennt ja diese Stelle. Aber Gott ist nicht ruhig geblieben. Gott sandte einen Engel und gab Essen. Immer wieder sagte, steh auf und iss. Du hast einen weiten Weg vor dir. Haha, wir haben auch einen weiten Weg. Ja, 2023. Aber Gott sagt, steh auf, mein Sohn, meine Tochter. Gott gab ihm so viel Kraft, dass er 40 Tage und Nächte gehen konnte. Halleluja, ein alter Mann. Wird Gott nicht in unser Leben sowas tun? Oder noch ein Beispiel in Lukas Evangelium, 24. Kapitel. Jüngern Jesu, als Jesus starb, und die haben immer wieder gedacht, dass Jesus ist verschwinden. Die Jüngern, die nach Emmaus wanderten, sie unterhielten sich über alles, was kurz davor geschehen war. Sie haben unter solcher Verzweiflungen nicht erkannt, dass Jesus mit ihnen war und redete. Wir kennen diese Stelle. Als Jesus fragte, worüber redet, dann sagten, erwiderten sie, kennst du nicht, was du bist, du ein Fremder, was geschehen war? Die haben total vergessen, die könnten nicht Jesus sehen. Wenn wir Raum schaffen, die Ängste dieser Welt uns überwinden, dann werden wir auch nicht erkennen Gottes Gegenwart. Wir können nicht spüren. Das war gerade mit den Jungen, die nach Emmaus gingen sind. Aber dann sagen sie, oh Herr, wo willst du denn gehen? Es ist ja nah, komm. Dann geht da hinein, als sie dann während dieser Abendzeit, er nahm das Brot und brach und dann gab. Dann haben sie gesagt, als Jesus das Fladenbrot nahm und dankte und gab ihnen, da gingen ihnen die Augen auf. Halleluja. Brannte nicht unser Herz, als er unterwegs mit uns sprach und den Sinn der Schrift auffloss. Ja, das ist auch manchmal in unserem Leben. Die haben total, waren nicht in der Lage zu sehen. Nein, gib keinen Raum, die Hindernisse, das dich überwindet, oder Ängste dich überwindet, oder Hoffnungslosigkeit dich überwindet, oder Krankheiten in diesem Jahr dich überwindet. Da ist ein Heiler und Retter, Jehovah Rapha, mit uns. Er geht mit uns, er mit uns. Siehst du nicht, erkennst du nicht. Da auch zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, Gott sagt, ich bin unter euch. Ist er unter uns heute? Das müssen wir erkennen. Letztlich die Samaria-Frau. Ich habe keine Zeit. Johannes 4. Kapitel, da ist Jesus gegangen. Da ist eine Frau, die zu einer ungünstigen Zeit da war, weil sie schämte sich, vor dem Publikum zu kommen, weil sie war eine Sünderin. Die hatte schon mal 5 Ehemänner gehabt, aber Jesus begegnet sie und spricht mit ihr. Und sie stellt ja verschiedene Fragen. Und dann, er will ja Wasser haben. Sie sagt, Du gehörst ja, du bist ein Jude, du bittest ja Wasser von einem Samariterin. Aber Jesus sagt, das, was ich geben werde, du wirst niemals dürsten. Ich möchte mal ganz kurz fassen. Das Wasser, das ich geben werde, wird niemals mehr durchbekommen. Das Wasser, das ich dir gebe, wird in ihm eine Quelle werden, aus der Wasser für das ewige Leben heraussprudeln. Also diese Begegnungen. Hagar geht verzweifelt. Gott geht hinterher. Durch dein Engel spricht er. Nochmal, Hagar ist verzweifelt. Sie will nicht mehr reden. Gott hört die Stimme von der Jungen und dann redet. Sie nennt Gott, der mich sieht, Gott, der mich hört, er hört seine Schreie. Dann habe ich auch gesagt, Gott, der dich führt, Gott, der dich begleitet, Gott, der mit seinen Verheißungen dich begleitet und alle Hindernisse dann brechen wird, eine ruhige Bahn dann bereiten wird, damit Jahr 2023 ein siegreiches Jahr sein werden kann. Dass wir dann am 31. Dezember 2023 ganz fröhlich, mit dankbarem Herzen, ich möchte, dass da in dieser Kirche 31. Dezember, Mitternacht, dass wir alle, ich habe das vermisse immer noch, dass wir alle sehen, egal was da kommt, Knaller wird uns stören und die Dunkelheit wird nicht uns stören, die Kälte wird nicht uns stören, dass wir alle stehen werden, mit erhobenen Händen Gott danken und preisen werden, wenn wir begriffen haben, dass Gott ist mit uns. Er hört uns, er sieht uns, er begleitet uns, er wird uns leiten, damit wir ans Ziel kommen können. Gott segne euch. Amen.